Bei Markus Lanz wurde zuletzt über den Haushalt debattiert. Dabei sind die FAZ-Journalistin Julia Löhr und der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner mächtig aneinander gerasselt. Wer die besseren Argumente hatte, schauen wir uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über den neuen Bundeshaushalt fürs Jahr 2025. Die Ampel hat sich endlich geeinigt nach 23 Treffen, über 80 Stunden Verhandlungen. Allein das letzte Treffen zwischen Habeck, Scholz und Lindner war eine Marathonsitzung. 15 Stunden, nachmittags um 3 angefangen, morgens um 6, bis die Sonne über dem Kanzleramt in Berlin aufgegangen ist, haben sie verhandelt. Und über dieses Verhandlungsergebnis, nun ja, wird schon wieder gestritten. Bei Markus Lanz hat die FAZ-Journalistin Julia Löhr darüber geklagt, während der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner versucht hat, die Ergebnisse zu verteidigen. Gleichzeitig aber auch der Meinung war, als SPD, als Kanzlerpartei, als größte Fraktion, können wir Kürzungen, wie sie beim Bürgergeld beispielsweise vorgesehen sind, so nicht akzeptieren. Apropos Kürzung um mein Bürgergeld, hier jetzt der Link zu meinem expliziten Video darüber, denn ich habe die Kürzung mal im Detail besprochen und sie in den Kontext gefasst, dass die Wirtschaft schlecht läuft, es immer mehr Arbeitslosigkeit gibt, immer weniger offene Stellen, aber die Ampel gleichzeitig an der Sanktionsschraube dreht, um Arbeitslosigkeit schmerzhafter zu machen. Der Versuch, die Langzeitarbeitslosen so zurück in den Arbeitsmarkt zu drängen, aber der will sie gar nicht, kann sie gerade gar nicht gebrauchen. Wer außerdem alle Details zum Haushalt kennen will, dem möchte ich den Geld für die Welt Newsletter empfehlen. Und zwar natürlich besonders diesen Artikel, Haushalt, Doppelpunkt, alles, was man jetzt wissen muss, worauf sich die Ampel geeinigt hat und was davon zu halten ist. Es gibt 20 explizite Details, die verändert wurden, all die Tricks, die Ampel angewendet hat und natürlich überall zu dann die Bewertungen. Checkt das gerne aus. Über den Newsletter könnt ihr mich übrigens auch finanziell unterstützen. Geht schon ab 5 Euro im Monat. Das alles ist hier auf YouTube oder die Texte sind viel Arbeit, Kosten, Zeit, Geld, häufig auch Nerven. Und deswegen, das funktioniert nur, wenn Leute bereit sind, dafür auch den ein oder anderen Euro abzudrücken. Ich freue mich über jeden, der das gut findet und unterstützen möchte und bedanke mich natürlich bei allen, die das schon tun. Link dazu, wie gehabt, auch in der Videobeschreibung. Nun aber schlage ich vor, stürzen wir uns in die Markus-Lanz-Sendung. Neben Ralf Stegner und Julia Löhr war auch noch Reinhold Beckmann zu Gast. Es ging nämlich in der Sendung nicht nur um den Haushalt, sondern auch um das deutsche EM-Aus gegen Spanien. Die strittige Handelfmetersituation, die lassen wir aber außen vor.
Das Geschäftsklima geht runter, die Exporte gehen runter, die Konjunkturprognosen sind nach wie vor schlecht und ja, also manchmal fragt man sich einfach, was wird da geraucht im Kanzleramt, dass der Glaube, dass das alles so gut wird, also so Aufschwung durch Autosuggestion, aber das funktioniert halt leider nicht. Also wir müssten tatsächlich, um jetzt aufs Wirtschaftliche zu kommen, müssten Reformen gemacht werden, die weit über das hinausgehen, was da jetzt vergangene Woche beschlossen wurde.
Ja, hat sie natürlich einen Punkt. 8 Milliarden Euro werden 25 weniger ausgegeben als 24. Das mitten in der Wirtschaftskrise, das heißt, 8 Milliarden weniger Ausgaben heißt auch 8 Milliarden weniger Einnahmen für die Privatwirtschaft. Das bremst die Wirtschaft selbstverständlich weiter, wenn es auch nur eine Mini-Bremse ist und auch weniger Kürzungen als ursprünglich, sagen wir mal, befürchtet. Ja. Trotzdem, also es schiebt die Wirtschaft nicht an. In einer Krise muss der Staat die Ausgaben hochfahren, um für volle Auftragsbücher zu sorgen, um die Unsicherheit zu nehmen, um für mehr Kaufkraft bei den Konsumenten zu sorgen, damit die wiederum Geld in die Geschäfte tragen, die Privaten investieren, dann gibt es Aufschwung und dann könnte der Staat sich sogar wieder langsam zurückziehen. Aber nur mit solchen Reformen, die eben die Sanktionen bei Bürgergeldempfängern verschärfen oder die Abschreibungen für Firmen etwas lockern, wird man es nicht hinbekommen. Ja? Und da hat sie völlig recht. Die Ampel selbst rechnet nur mit ihrem Wachstumspaket, was ja 49 Maßnahmen hält, nur mit lächerlichen 0,5 Prozentpunkten mehr Wachstum. Und die sind schon zu optimistisch, denn nur mit einem, sagen wir mal, Vermittlungsbonus und schärferen Sanktionen zu glauben, 100.000 Langzeitarbeitslose zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen, wird nicht funktionieren, solange die Wirtschaft kriselt. Ja, es gibt immer weniger offene Stellen, die Arbeitslosigkeit steigt, gibt 200.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr, gibt 300.000 weniger offene Stellen als vor einem Jahr. So, das alles sind klare Anzeichen dafür, dass es nicht läuft. Wir haben schlechte Konjunkturmeldungen in der Baubranche, im verarbeitenden Gewerbe. Der Konsum ist schlechter. Also ja, eigentlich, wenn man ehrlich ist, bräuchte es ein klassisches Konjunkturpaket, ja, mit ganz vielen neuen Schulden. Ja, oh Gott, böses Wort. Was traue ich mich hier zu sagen? Ja, aber das ist die Wahrheit. Das bräuchte es, um die Wirtschaft anzukurbeln. Davon wäre Julia Löhr sicherlich auch nicht überzeugt. Aber ihr Punkt, dass die Ampel zu wenig macht, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, bleibt nach wie vor richtig.
Haben Sie gerade gesagt, man fragt sich, was der geraucht hat?
Naja, es ist halt
eine... Ich gebe die Frage mal weiter. Was, wird da was geraucht? Also ich meine...
Für ein Cannabis ist jetzt legalisiert, wenn Sie das meinen. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Nein, ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, kann man die Sache natürlich auch ein Stückchen anders betrachten. Man kann zum Beispiel sagen, wenn man mal die Situation anschaut, den Krieg mitten in Europa und welche Krise wir hatten, dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht Massenarbeitslosigkeit kriegen, dass die Leute nicht frieren müssen, dass das gelingt, wenn das Gas von heute auf morgen weg ist. Das ist gelungen. Und natürlich sind es nicht die Jusos, sondern es sind konservative Wirtschaftsinstitute, die sagen, macht das nicht.
Das Gas war natürlich nicht von heute auf morgen weg, ja, das ist überspitzt. Trotzdem stimmt es. Also die Ampel hat diese harten Krisenfolgen mehr oder minder gut kompensieren können. Natürlich sind immer noch einige über die Klippe gefallen. Ja, gibt es bei einigen harte Reallohnverluste. Das alles bleibt bestehen, sorgt auch für die schlechte Konsumstimmung. Das verarbeitende Gewerbe, gerade das energieintensive, Chemie, Glasereien, Stahl, die haben alle die Produktion gedrosselt, weil es sich nicht mehr rentiert hat wegen der hohen Energiepreise. Also auch da große Versagen. Nur, mittlerweile haben wir uns seit 2 Jahren an diese Situation gewöhnt, ja, dass die Energiepreise eben da mal kurz hochgegangen sind. Die sind mittlerweile wieder runtergekommen, fast auf Vorkrisenniveau. Bisschen drüber noch. An der Börse allerdings schon Gas wieder auf Niveau von Frühjahr 21. Also jetzt immer noch zu sagen, oh, es ist nur der Krieg, der die Wirtschaft so stoppt und ausbremst, ist ein bisschen wenig. Ja? Denn man hat ja 2 Jahre auch wirtschaftspolitisch Zeit, um darauf zu reagieren. Deswegen faule Ausrede.
Nicht so wie FDP und Union vorschlagen. Investiert. Die Amerikaner investieren 750 Milliarden Dollar in die Modernisierung ihres Landes.
Investieren auch.
Die investieren so viel Geld. Nee, ich sage das mal. Sie reden von Bestechungsgeld. Das war ja Ihr Ausdruck eben. Ich kann nur sagen, die Amerikaner machen das, die Südkoreaner machen, andere machen das auch. Wir verehren die Schuldenbremse, als ob das eine heilige Kuh wäre, sozusagen.
Guter Punkt.
Dann darf man sich nicht wundern, unter diesen Rahmenbedingungen, die wir haben, was dann möglich ist, finde ich, ist, dass da ein Wachstumspaket rausgekommen ist, ganz anständig.
Fun Fact, Deutschland ist Schlusslicht im OECD-Vergleich oder weit im unteren Mittelfeld bei öffentlichen Investitionen. Deutschland ist Schlusslicht im OECD-Vergleich, was Wachstum angeht gerade. Dafür aber Musterschüler beim Schuldenstand. Kaufen können wir uns dafür allerdings nicht.
Wir müssen die Verfassung einhalten und die Ratschläge, die wir da kriegen, die sind immer putzig. Ne? Mehr in Rüstung, weniger in Soziales. Ja, wenn ich das mache, kann ich der Wagenknecht gleich eine Extraladung Shampoos ausgeben. Ich meine, das ist doch klar, dass es den Populisten dient, wenn ich das so mache. Also muss schon ein bisschen, finde ich, die Kirche im Dorf lassen und sagen, wir müssen einerseits den Sozialstaat bewahren, andererseits dafür sorgen, dass die Bevölkerung auch das mitträgt, was wir da machen.
Würde ja auch gar nicht gehen, weil es da ja um gesetzliche Ansprüche geht. Ja, also wer sagt, von den fast 50 Milliarden, die zum Beispiel für Bürgergeld ausgegeben werden, da soll mal irgendwie die Hälfte gekürzt werden, ja, oder für die Aufnahme von Geflüchteten. Das sind ja alles gesetzliche Ansprüche, aus denen diese Kosten entstehen. Das geht gar nicht, ja. Das ist auch mal stumpfer Populismus.
Indem wir 6 Milliarden in die Ukraine geben, was ja nötig ist. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Aber sie müssen in der Demokratie dafür Mehrheiten bewahren. Und da können sie mit manchen Ratschlägen, die da so aus den, sag ich das mal, aus den Feuilletons kommen, wenig anfangen, jedenfalls nicht, wenn sie politische Verantwortung haben.
Also die Hilfe für die Ukraine stelle ich nicht in Frage, aber warum wir jetzt 47 Milliarden Euro fürs Bürgergeld ausgeben müssen, da würde ich jetzt schon mal ein Fragezeichen dran setzen, ob das so viel sein muss.
Wir geben deutlich weniger Bürgergeld aus, wenn wir die Leute anständig bezahlen müssen, sie nicht aufstocken müssen. Ein Viertel der Bürgergeldempfänger müssen aufstocken, weil ihre Löhne so miserabel sind, dass sie Bürgergeld zahlen müssen. Da kommt das hier. Nicht die halbe Prozent, das nicht arbeiten will. Ja. Was sie übrigens tun sollen. Ja. Ich finde, wer Bürgergeld kriegt, soll arbeiten. Aber es ist ein 0,5%. Das andere sind 25%. Miese Löhne, hohe Mieten, Wohngeld und Bürgergeld. Das könnten wir sofort sparen. Also wir das wäre eine gute Frage.
Ralf Stegner, sehr stabil. Die FAZ-Journalistin macht sich das Leben sehr leicht, wenn sie einfach sagt, ja, die sollen doch arbeiten und Bürgergeld soll man sparen. Ja, aber die Leute werden ja gerade vom Arbeitsmarkt nicht nachgefragt. Sie stehen ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, aber die Nachfrage ist nicht groß genug. Ja. Es gibt 1,2 Millionen, laut Umfrage des Instituts für Arbeitsmarktforschung, IAB, angelehnt an oder eine Tochter von der Bundesarbeitsagentur, die schickt immer Umfragen rum, wie viele offene Stellen es gibt. Turns out, 1,2 Millionen sofort zu besetzende offene Stellen. Allerdings gibt es auch 3,6 Millionen Arbeitslose. Jetzt, ne, einfache Mathematik. 3 Arbeitslose auf jede offene Stelle. Heißt, nein, es können nicht einfach jeder arbeitslose Bürgergeldempfänger einfach so für sich entscheiden, dass er jetzt arbeitet. Ja? Denn es gibt nicht genug Jobs. Es gibt schlicht und einfach nicht genug Jobs. Ja? Es gibt keinen Arbeitskräftemangel, sondern es gibt einen Arbeitsplätzemangel. Das ist die Realität. Ja, noch immer. Dazu haben wir übrigens gerade 240.000 Menschen in Kurzarbeit, ne? Weil vor allem in der Industrie zum Beispiel es nicht gut läuft. Und wir haben wenn man dann noch weiter in die Zahlen geht, ganz viele, die zum Beispiel als Geflüchtete hergekommen sind und noch auf die Arbeitserlaubnis von den Ausländerbehörden warten, das soll sich bald verbessern mit so einer Widerspruchslösung. Heißt, wenn ein Geflüchteter arbeiten möchte und stellt Antrag, wenn es innerhalb von 14 Tagen keinen Widerspruch gibt, darf er arbeiten. Gut, ja. Aber auch da sind etliche Menschen, die eigentlich im Arbeitsmarkt noch zur Verfügung stehen. Wir haben knapp 1 Million, 800.000 in unfreiwilliger Teilzeit, die also nur sagen, sie arbeiten Teilzeit, weil sie explizit keinen Vollzeitjob finden. Da sind noch nicht die, nochmal deutlich mehr, vielleicht 2 Millionen Menschen, die mehr arbeiten würden, wenn die Kinder, die Eltern besser versorgt werden. Also bezahlbare Pflegeplätze beispielsweise, Ganztagsgrundschulen, Kita-Plätze, all das. Ja. Und dann kommt man auf 5 Personen, die 5 Arbeitssuchende auf jede offene Stelle. So, von daher ist immer dieses, ja, die sollen doch arbeiten, einfach so dahergesagt. Ja, es ist leider völlig aus der Mode gekommen, Vollbeschäftigungspolitik zu fordern und Arbeitslosigkeit als makroökonomisches Problem, als wirtschaftspolitisches Versagen zu sehen. Stattdessen wird es in neoliberaler Manier individualisiert und das ist sehr toxisch.
Ungefähr.
Auch für die Betroffenen, die ja dann immer eingeredet bekommen, ja, ihr seid ja selber schuld, dass ihr keine Arbeit habt und am Existenzminimum knapsen müsst. Für die ist das natürlich, wenn sie das dann glauben, ja, und die Wirtschaftspolitik aus der Verantwortung lassen, noch schwerer zu verdauen.
Von den 4 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldempfängern sind 1,6, Pi mal Daumen, schreibt sogar das Arbeitsministerium, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und da muss es halt darum gehen, wie kriegt man mehr davon in Arbeit rein?
Viele davon sind ukrainische Flüchtlinge. Und bei denen?
Ja, wie kriegt man die in Arbeit rein? Ja, Frau Löhr, wie schafft man das? Ja, wenn man die Wirtschaft ankurbelt und die Unternehmen deutlich mehr Personal brauchen, ja, dann sind sie auch bereit, Leute aus der Arbeitslosigkeit anzustellen. Sonst meiden Firmen das eher, weil sie nicht wissen, sind die teamfähig, sind die pünktlich, sind die belastbar, sind die leistungsfähig, ja, ist man skeptisch. Schade, dass es so ist, aber so ist es nun mal. Wenn aber die Wirtschaft brummt bis zum Gehtnichtmehr und alle Leute brauchen, ja, dann klappt das natürlich besser.
Ja. Kommt dann.
Dafür muss man aber ein Konjunkturpaket machen.
Der Dobrindt daher und sagt, lass uns mal die Flüchtlinge ein bisschen schikanieren sozusagen. Das ist eine super Sache, wenn man möchte, wenn man Solidarität organisieren will.
Es geht doch nicht um schikanieren, aber dass jemand, der jetzt einen Sprachkurs gemacht hat, dann vielleicht auch irgendwann mal in den Arbeitsmarkt gehen kann, dass da vielleicht ein bisschen mehr Druck nötig ist. Also mich wundert, warum die SPD so eine Sozialleistungsempfängerpartei geworden ist und eben nicht mehr die
überhaupt
Interessen
nicht
derer vertritt,
überhaupt
die
nicht. Wir wollen
den Punkt hören Sie nicht zum ersten Mal, Herr Stegner.
Ich weise ihn aber auch nicht zum ersten Mal zurück, weil ich Ihnen sagen muss, wenn Arbeit anständig bezahlt wird, dann haben wir weniger Sozialfonds. Das ist unsere Politik, die wir machen wollen. Ich höre immer nur bei den Schwächsten kürzen. Wir reden immer nur über die Verschwindung.
Stegner stabil, muss man mal sagen.
Eine kleine Minderheit derer sozusagen, die bestimmte Dinge nicht machen.
Nein, Stegner ist einfach nicht.
Nein. Ach Gott, nein. Die gut bezahlte Journalistin von der FAZ und der sehr noch besser bezahlte ZDF-Moderator sitzen da und nein, die würden ja niemals also über die Schwächsten reden und da Kürzungen fordern. Nein. Wenn sie sagen, dass das Bürgergeld, dass ein weniger für ausgegeben wäre, dann meinen sie natürlich keine Kürzungen. Nein. Nein, wie kommt ihr da drauf? Nein.
Das sagt ja keiner. Also, die Zahlen sind doch so.
Das sagt keiner. Nein. Also, Herr Stegner, bitte.
Nein.
Was für ein Arroganzanfall, ja. Gott.
Ja, bleiben wir mal bei den Transferleistungen.
Oh, weia. Jetzt Gütesprochmoderator. Oh, weia.
Bürgergeld ist ein Thema, mehrere Sprachkurse und all das, was ja das Problem ist. Das
was für eine Anekdote auch, ja. Ich kenne Leute, die haben den dritten Sprachkurs gemacht, warum gehen die nicht in Arbeit? Ja. Vielleicht, weil es keinen passenden Job gibt, ja.
Lange Wege gegangen werden müssen, um in Arbeit zu kommen. Ich habe 1,5 Jahre bei mir einen Menschen aus der Ukraine wohnen gehabt, der dort Medizin studiert hat. Gebürtig aus Ghana kommend. Und Sie glauben nicht, was ich erlebt habe, um für ihn irgendwie hier einen Job zu finden. Medizinstudium abgeschlossen.
Ja, Wahnsinn. Ja, lass uns mal darüber reden.
Wurde alles.
Auch nur eine Anekdote, ja, aber interessant.
Abgewehrt. Dann hat er sich einen Job, weil er ein außergewöhnlicher Pianist war, in einem Hotel besorgt, um sich ein bisschen Geld zu erarbeiten als Pianist, als Barpianist. War auch nicht möglich, weil das Hotel natürlich das offiziell anmelden wollte. Er konnte dementsprechend den Sprachkurs nicht mit den Dingen belegen, die erwartet wurden. Mhm. Und da sage ich mir, meine Leute, warum machen wir uns das so kompliziert? Aus den Erfahrungen heraus. Sprache entwickelt sich durch Begegnung. Das heißt, du lernst am Arbeitsplatz am ersten Tag zwei Worte.
Das ist ja auch das Modell, das fast alle anderen Länder um uns herum genauso praktizieren.
Warum tun wir das nicht? Warum komplizieren wir das? Ich habe nachher irgendwie so eine Schutzerklärung unterschrieben für Michael, damit sozusagen da keine Probleme auftauchen. Ich bin dann mit ihm hier zur Behörde gegangen, weil wir die Schnauze voll hatten. Und er ist jetzt nach England gegangen. Wir haben einen möglichen Arzt verloren, der bereit gewesen wäre, hier zu arbeiten als Arzt.
Da haben Sie recht. Frustriert in jedem Punkt.
Und das ist der eine Punkt, dass sozusagen da natürlich dann die im Pflegebereich oder sonst wo arbeiten gehen und dann mit 1500 netto nach Hause kommen, die sind natürlich sauer und sehen, dass das sozusagen die Transferleistungen da auf der anderen Seite weiterlaufen. Und dadurch kriegen wir ein soziales Ungleichgewicht und das wird auch zum großen Problem.
Also, ich kann der Anekdote abgewinnen, dass es irre ist, wie wir mit ausländischen Abschlüssen umgehen und dass dann die eben entgegen ihrer Qualifikation, also völlig unter dem, was sie eigentlich können, angestellt werden und auch entsprechend weniger verdienen, dass das für Frust sorgt und sorgt dafür, dass die woanders hingehen. Nur, jetzt wiederum den Bogen zu schlagen und zu sagen, ja, wenn die dann gleichzeitig sehen, was irgendwie für Milch und Honig im Bürgergeld fließt, das wiederum ist Quatsch, ja, weil das ist noch weniger. 1500 netto ist deutlich mehr als das, was man im Bürgergeld bekommt.
Ihrer Partei.
Ein Gefühl von Unfairness.
Ne? Unfairness, nennen wir es so.
Das ist Unfairness. Der
Punkt. Unfairness, ja, können wir bitte bei Unfairness darüber reden? Dass es irgendwie Superreiche gibt, dass es Megaerben gibt, die nie arbeiten müssen, ja, die einfach nicht arbeiten müssen, weil sie auf so viel Kohle sitzen. Das ist unfair, ja, das ist unverhältnismäßig, aber doch nicht nach unten sich orientieren und sagen, oh, wer nicht arbeitet, kriegt aber da die 563 Euro Bürgergeld plus Wohnen und das sei irgendwie eine Katastrophe. Das ist doch nicht der Vergleich. Man muss sich doch nach oben vergleichen, nicht nach unten. Warum reden wir uns kollektiv ein, uns ganze Zeit nach unten zu vergleichen? Ist doch jämmerlich.
Und das kriegt ihr aus eurer Partei nicht raus. Nicht umsonst haben so viele SPD-Stammwähler in den letzten Jahren eure Partei verlassen und sind leider zur AfD gepilgert. Und ich würde mir wünschen, jetzt angesichts der Wahlen am 1. September, dass ihr wirklich eure ganzen Konflikte nicht immer öffentlich auf der Bühne austragt, sondern euch diszipliniert, denn das, was jetzt ansteht ab dem 1. September, kann diese Republik so ganz wesentlich verändern. Und danach noch die Wahl in Brandenburg dazu. Und das ist das, was mir wirklich schwer auf den Keks geht, wenn ich sehe, dass jeder kleinste Konflikt öffentlich ausgetragen wird in dieser Ampelkoalition.
War jetzt volle auch.
Aber die SPD-Wähler sind ja nicht frustriert, weil sie sehen, oh Gott, ein Arbeitsloser bekommt, aber die bekommen ja noch. Also es gab mal einen Inflationsausgleich, der ein bisschen höher war als die prognostizierte Inflation. Aber wenn wir über das Jahr 22 reden, 3 Euro mehr Hartz IV, Regelsatz im Monat bei 10% Inflation. Wo war da Milch und Honig? Ja, wo ist da generell Milch und Honig? Also Sozialverbände erklären uns tagtäglich, dass der Regelsatz schon so klein gerechnet ist, dass er eigentlich deutlich größer sein müsste. 1,60 Euro waren damals, 22 ist das noch die Zahl vorgesehen, für Bücher. Ja, jetzt mit dem, was man jetzt dazu genommen hat, ist es vielleicht 1,90. Aber da muss man 10 Monate auf ein Buch sparen. Oder was sind das für Sätze? Es ist realitätsfremd. Das hat nichts mit Inklusion und Teilnahme am halbwegs sorgenfreier Teilnahme am öffentlichen Leben zu tun. Ja, geht damit einfach nicht. Es ist ausgrenzend, erniedrigend und diskriminierend. Und zu glauben, deshalb würden jetzt irgendwie SPD-Stammwähler zur AfD gehen, ist doch Quatsch. Doch nicht deshalb. Ja, SPD-Wähler verlassen die SPD, weil Olaf Scholz sie nicht repräsentiert. Ja, der Cum-Ex-Lügen-Pinocchio, der eine Haushaltspolitik macht, wie sie Christian Lindner machen würde, der eine Schuldenbremse klemmt, der das Land kaputt spart, ja, der seine Wahlversprechen nicht einhält, ja, der sich von der Mindestlohnkommission düpieren lässt. Deswegen, ja, weil die SPD noch immer auch unter dem leidet, was sie mit Hartz IV damals in der Agenda 2010 verbrochen hat. Da kann man angucken, wie stark die SPD damals war davor und was sie danach verloren hat. Ja? Und natürlich ist ein Olaf Scholz keine Identifikationsfigur für also die breite Mehrheit der Arbeitnehmerschaft. So, ist ja völlig klar. Aber nicht, weil irgendwie die SPD ein bisschen mehr Bürgergeld gönnt.
Auch jetzt wieder zu sehen, ne? Ich hoffe, Rolf Mützenich, der rauskommt und erkennbar.
Genau, also das war am Freitag, als dann morgens um 6 kam ja die Nachricht, es gibt einen Haushalt, es gibt ein Wachstumspaket, wir sind alle in den Bundestag, also Journalisten auf die Fraktionsebene, um dann zu gucken, so, welche Partei kommt als erstes raus, wer sagt was. Die SPD war als erste fertig, Mützenich trat vor die Kameras und es war eine Breitseite gegen die FDP nach der anderen, die er losgelassen hat. Er hat direkt gesagt, also dass wir jetzt hier keine Notlage ausrufen, das ist noch nicht gesagt, obwohl gerade das ja Teil der Einigung war, die im Kanzleramt ausgehandelt wurde. Also es waren auch Breitseiten.
Was übrigens ein großer Fehler ist, ja. Also keine Notlage auszurufen, obwohl man 20 Milliarden für die Ukraine ausgibt. Militärhilfe, Finanzhilfe, Aufnahme von Geflüchteten, all das, ja. Ist einfach realitätsfremd. Natürlich ist das eine Notlage. Es ist ein Krieg mitten in Europa, der 20 Milliarden im Haushalt fordert, die sonst für anderes zur Verfügung stünden. Also wenn das keine Notlage ist, die von außen uns aufgezwängt wird, die unvorhersehbar war, was dann? Hat Annalena Baerbock selbst gesagt. Sie war nämlich für eine Notlage. Er hat gesagt, wenn Krieg in Europa keine Notlage ist, ja was dann? Ja, und da hat sie natürlich völlig recht. Und Gegenteil stimmt ja, wenn man keine Notlage deshalb erklärt, bedeutet das, nun ja, wir sind also in der Normallage und was ist das für eine schräge Art, irgendwie Krieg in der Ukraine zu normalisieren, Krieg in Europa zu normalisieren, ja, so zu tun, als wäre es im Haushalt, wäre alles wie immer.
Beidseiten gegen den eigenen Kanzler, der halt das ausgehandelt hat. Und wir standen da nur wirklich fassungslos und haben uns angeguckt und haben nur gedacht, so jetzt im Ernst? Also jetzt, ich meine, diese Einigung ist jetzt gerade 1,5 Stunden alt und jetzt geht die ganze Chose wieder von vorne los. Und
ja, warum soll ein Fraktionschef denn da irgendwie Schoßhündchen spielen für die Ampelspitzen? Ja, tut doch gar nicht Not. Ich meine, also der Haushalt wird im Parlament entschieden, sondern da hat die SPD die größte Fraktion. Kann er doch mal mutig sein und sagen, ja, okay, ist jetzt was, ist mit Kunstgriffen gelungen, aber ist noch nicht gesagt, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Ja, warum nicht?
Interessanterweise waren die Grünen vom Wording her zurückhaltender, defensiver.
Die sind ja mal deutlich disziplinierter, habe ich immer das Gefühl, oder?
Ja, gut, da gab es ja auch dann einige Ansagen.
Ja, aber was ist das für ein Demokratieverständnis, wenn frei gewählte Abgeordnete diszipliniert sein müssen für das, was die Ampelspitzen im Hinterzimmer aushandeln? Ja? Nö, muss nicht.
Jetzt im Hintergrund. Genau, so? Jetzt, man jetzt eben nicht mehr so viel öffentlich streiten sollte. Aber ich meine, Kevin Kühnert hat das jetzt ja auch fortgesetzt, die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD. Also sofort kamen Stimmen, was alles nicht geht an diesem Paket und was alles blöd ist und dass man das.
Komisch, ja. Also, dass die FDPler vorher offen mit Koalitionsbruch und so weiter kokettiert haben, das stört die FAZ-Journalistin nicht. Wenn dann aus der SPD Kritik kommt an Reformen, die de facto das Bürgergeld auf Hartz-IV-Niveau zurückdrehen, ich habe es im anfangs erwähnten Video ausführlich erklärt. Man kann ja was dazu sagen. Da haben die schon viel zu wenig zugesagt.
Irgendwie anders macht.
Was erleben wir da, Frau Löhr? Gibt es sozusagen die SPD gerade zweimal? Einmal die SPD in der Fraktion und einmal die im Kanzleramt sitzt?
Genau, die Scholz-SPD im Kanzleramt, die einen gemäßigten Kurs fährt, der zum Teil, weil sie davon überzeugt ist, dass es sinnvoll ist, zum Teil natürlich auch, um die Koalition zusammenzuhalten, an der Schuldenbremse festhält und keine Notlage ausrufen will. Und es gibt die SPD im Bundestag, die Mützenich-SPD, ihre SPD, die immer wieder Druck macht und wir müssen eine Notlage ausrufen, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Also es gibt keine außergewöhnliche Notlage in diesem Jahr.
20 Milliarden für den Ukraine-Krieg, aber die FAZ-Journalistin meint, es gäbe keine Notlage. Ja. Sie muss ihre Argumente irgendwie auch nie begründen. Ne, und fällt auch wieder auf. Statt dass Markus Lanz mal fragt, ja, warum ist das denn keine Notlage? Sie darf das einfach so raushauen, ja. Oder warum man im Bürgergeld kürzen kann, hätte ja Lanz ja auch mal fragen können. Nein, die Frau Wirtschaftsjournalistin darf einfach rausposaunen.
Ja, das ist kein Dogma der FDP, sondern das ist einfach die wirtschaftliche Realität. Dieser Krieg hat 2022 angefangen.
Es ist einfach die Realität, ja, ein ganz starkes Argument. Mhm. In welcher Journalistenschule lernt man das denn?
Die Unterstützung für die Ukraine wird noch viele Jahre weitergehen, mutmaßlich. Das ist keine außergewöhnliche Notlage. Das müssen wir so hinkriegen. Es tut mir leid.
Also zunächst mal will ich sagen, ich stimme dem zu.
Stegner kocht.
Was Rainer Beckmann gesagt hat, wir müssen in der Tat mit dieser Bürokratie aufhören bei den Flüchtlingen. Die arbeiten wollen, sich an Recht und Gesetz halten, sich integrieren, müssen auch eine Chance dafür kriegen. Und die Gewaltkriminalität verüben, dürfen nicht hier bleiben. Wenn wir das machen, das heißt weder die Probleme zu ignorieren auf der einen Seite, noch rechts zu reden auf der anderen Seite, haben wir eine Menge an Befriedung geleistet und nehmen der AfD ihr Hauptwahlargument, den Leuten Angst zu machen. Da stimme ich wirklich zu, da ist mehr möglich. Da lieben wir den Obrigkeitsstaat und die Bürokratie, das kann man ändern.
Aber Sie sagen das.
Aber das mit den zwei, ich habe das gesagt, das auch öffentlich. Nee, ich sage die Dinge, die ich sage, auch öffentlich.
Nee, ich weiß, aber das hat eine Wirkung, Herr Stegner. Also Sie sagen das jetzt, das ist ein bisschen so wie der Kanzler, der sich hinstellt und sagt, wir schieben jetzt im großen Stil ab.
Nein.
Der Bundestag sagt doch, wir schieben jetzt notfalls auch Kriminelle nach Afghanistan oder Syrien ab. Und dann sitzt hier Ihre Parteichefin Saskia Esken, noch gar nicht lange her, und sagt, naja gut, das hat er zwar gesagt, aber das müssen dann schon die Länder machen. Also der Kanzler ist ja dafür eigentlich gar nicht zuständig, verantwortlich, wie auch immer. Als Bürger.
Ist nun mal die Realität. Und die Aussage von Olaf Scholz war einfach falsch. Hanebüchen, da hat er was versprochen, was er nicht liefern kann. Macht er häufig. Ja? Dass das Versprechen alleine falsch war, weil von rechts getrieben, von AfD getrieben und dieses Spiegel-Cover im großen Stil abschieben, also ein absoluter Flop war, ein kompletter Fehler. Dazu auch an den Fakten vorbei. Ja? Weil eben, wenn man geguckt hat, sind nicht eben 300.000 Menschen, die abgeschoben werden können, sondern rechtskräftig nur, was waren es, 18.000, 19.000. Ja? Das hatte ich auch damals aufgeschlüsselt. Und zwar hier, Scholz fataler AfD-Kurs, auch den Link zu dem Artikel packe ich euch nochmal rein. Der Kanzler redet der AfD das Wort, statt zu Probleme zu lösen, ein Eigentor. Da habe ich auch die ganzen entsprechenden Zahlen dann mit dran.
Da sitzt man davor und versteht die Welt nicht mehr, weil ich denke, warte mal, da hat doch jetzt gerade der Chef von Deutschland zu mir gesprochen und was gesagt. Ist aber offenkundig nicht so gemeint, weil machen müssen es dann andere. Er hat eigentlich gar keine Aktien.
Wir müssen das machen.
Das versteht kein Mensch.
Wir müssen das machen. Die SPD ist auch eine Volkspartei. Wir haben auch durchaus unterschiedliche Meinungen. Das darf auch gerne so sein. Aber Ihre Behauptung, es gebe die Scholz-SPD an, ist wirklicher Unfug. Ich unterstütze den Olaf Scholz öffentlich an jeder Stelle, insbesondere auch für die Außen- und Friedenspolitik, die er macht.
Schmützelig. Die Fraktion wird sich das jetzt genau anschauen.
Ja,
denn es ist ja nicht der Haushalt, sondern Achtung, es ist ein Haushaltsentwurf. Das schauen wir uns jetzt an. Offensichtlich sind ein paar Möglichkeiten haushalterischer Führung genutzt worden. Ob die Kniffe aber rechtlich Bestand haben, wird sich zeigen. Und ich schließe zurzeit überhaupt gar kein Instrument für die Zukunft weiterhin aus. Das ist exakt das.
Ja, warum soll er auch das nicht machen?
Darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Das ist das vornehmste Recht des Parlaments, über den Haushalt zu entscheiden.
Ja.
Genau, und nichts anderes hat er gesagt. Er hat bei uns in der Fraktion gesagt, das Parlament entscheidet darüber, logischerweise.
Ja.
Das ist jetzt ein Entwurf und darüber wird diskutiert. Kein Parlament der Welt, die Amerikaner nicht, die Briten nicht, wird sich das nehmen lassen, zu sagen, darüber entscheidet natürlich das Parlament. Und die SPD ist nebenbei bemerkt die größte Fraktion. Und wir werden dazu Vorschläge machen. Und trotzdem bin ich froh, dass es diesen Regierungsentwurf gibt, der im Übrigen nicht so ist, wie er vorher gefordert worden ist von dem einen oder anderen. Sie reden immer nur über die Instrumente. Dieses Instrument mit der Notlage ist nicht interessant. Interessant ist das Ergebnis, wie man dazu kommt.
Hat Ihre Fraktion,
ich will jetzt ein Beispiel sagen. Es ist beklagt worden, die Bundeswehr habe nicht genug Geld bekommen. Ist ja eine der Klagen. Und in der Tat ist es so, dass es jetzt gewährleistet für den Haushalt 2025. Wenn auf Dauer die Bundeswehr das Geld kriegen soll, was sie braucht, um Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit zu erreichen, werden wir nicht mit Schuldenbremse und aus dem normalen Haushalt, wenn wir die Ukraine hinkriegen.
Christian Lindner wird nie und nimmer die Schuldenbremse auf.
Moment, wir reden jetzt über die nächste Legislaturperiode. Darüber streiten wir im nächsten Bundestagswahl.
Aber darf ich?
Ja, denn 2028, allerspätestens vielleicht sogar noch früher, weil auch jetzt hat man ja den Trick genommen, Milliarden aus dem Bundeswehr-Sondervermögen nach vorne zu ziehen, eher zu nutzen. Spätestens 28 ist das Sondervermögen leer, wenn man dann die NATO-Quote erfüllen will. muss man 80 Milliarden Euro ausgeben. Das hat Olaf Scholz auch auf der Pressekonferenz gesagt. Er hat dann dazu gesagt, er bewirbt sich darum, dieses Problem zu lösen. Woher die 30 Milliarden zusätzlich, denn im Moment sind es 50 Milliarden, die man für Verteidigung ausgibt, kleines bisschen mehr. Woher man die 30 Milliarden dann nimmt, wird er dann erklären. So, und selbst Christian Lindner hat ja schon angekündigt, dass 2028 würde eigentlich die Tilgung der Corona-Schulden beginnen, dass er bereit wäre, das nach hinten zu schieben. Das würde dann ungefähr 9 Milliarden Euro zusätzlichen Spielraum bringen. Also hätte man 9 von den 30 Milliarden, die dann für die Erfüllung der NATO-Quote gebraucht würden, schon mal da. Also da zeigt sich ja, da werden alle flexibel. Und auch jetzt, es wurden ja so viele Haushaltstricks genutzt. Eine fette globale Minderausgabe. Zinskosten werden jetzt endgültig oder endlich mal anders verbucht. Wir haben die Konjunkturkomponente, die geändert wird. Wir haben die Nutzung von finanziellen Transaktionen, Eigenkapital und Darlehen an die Autobahn GmbH des Bundes und die Bahn. Allerlei Kniffe.
Darf ich noch mal kurz bei Ihrer großen Harmonierede reingrätschen? Wir hatten die Situation, dass der Kanzler ein Sommerinterview gibt, wo er klar sagt, es wird keine Notlage geben. Dann
das ist nicht wahr. Es ist schlicht und einfach nicht wahr. Was sie sagt, es stimmt nicht. Gucken wir doch mal rein ins Sommerinterview von Olaf Scholz. Es ist einfach falsch. Da sieht man, sie ist so falsch informiert. Es ist wirklich schwer erträglich. FAZ, Qualitätsjournalismus.
Ist es aus Ihrer Sicht möglich, eine Notlage wegen der Ukraine zu erklären und damit dann doch mehr Raum auch für mehr Neuverschuldung zu machen?
Dass wir so viel Geld für die Ukraine ausgeben, ist eine Herausforderung für den Haushalt. Wir haben dieses Jahr über 7 Milliarden Euro bereitgestellt für Waffenhilfe. Wir haben etwa in der gleichen Höhe Kosten für die Lebensunterhaltssicherung. Und wir haben auch noch viele andere Mittel, die in den verschiedenen anderen Haushalten aufgewandt werden, um das Schlimmste zu verhindern, etwa im kalten Winter, wo niemand heizen kann in der Ukraine. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir das tun, was jetzt notwendig ist, dass wir so weit kommen, mit den normalen Maßstäben einen Haushalt aufzustellen. Und alle anderen Fragen stellen sich nicht jetzt.
Ich habe die, um auf den Bürgerdialog zurückzukommen, ich habe es nicht verstanden. Gibt es jetzt eine Notlage oder nicht?
Wir sind erstmal dabei, den Haushalt aufzustellen. Und die Frage, was wir tun müssen, wird sich am Ende stellen. Und dazu gehört es erstmal, seine Hausarbeiten zu machen und Stück für Stück jeden einzelnen Haushaltsposten durchzugehen und nicht irgendwie sich den bequemen Ausweg zu suchen. Was wir dann machen, wenn wir alles getan haben und gucken, da ist noch ein Problem zu lösen, müssen wir dann auch gemeinsam bereden.
Und dann könnte es doch eine geben.
Wir bereden das alles dann.
So, also wer das sieht und behauptet, Olaf Scholz hätte das, Zitat Julien Löhr, ganz klar ausgeschlossen. Das ist einfach falsch, einfach gegen die Fakten. Ja? Er sagt, er lässt sich hier das Hintertürchen ganz klar offen und sagt, wenn es da noch was gibt, dann müssen wir das bereden. Also schließen Sie das aus, also müssen wir das bereden. So, ganz klar offen gelassen. Ja? Es ist kein klarer Ausschluss gewesen. Einfach falsch.
Kommt eine Erklärung Ihrer Fraktion von der parlamentarischen Linken bis zum konservativen Seeheimer Kreis, die sagt, wir wollen unbedingt eine Notlage haben. Dann wird der Kanzler einberufen um 7 Uhr an dem Freitag zu einer Sitzung, zu einer Sonderfraktionssitzung, quasi, also dass er da antanzen muss. Also ich meine, das
er ist Mitglied der Fraktion, das ist der Vatikan. Also ich bitte Sie.
Ja, eben. Was ist das für ein Demokratieverständnis? Ja? Also die Fraktion, die ja Legislative ist, der Kanzler Exekutive, so, die sind halt beide in derselben Partei. Warum sollen die nicht miteinander diskutieren können? Warum soll die SPD, auch die Parteibasis, die ja ein Begehren wollte, ein Mitgliederbegehren, das wurde abgekanzelt, ja? Bei dem fadenscheinigen Argument, dass ja die Abgeordneten ein freies Mandat hätten, ja, und deswegen dürfte man denen nichts vorschreiben. Damit könnte man jedes Mitgliederbegehren irgendwie killen. Also Quatsch. Ja. Das Begehren war eben nicht zu kürzen, keinen Sparhaushalt zu akzeptieren. Die dürfen was vom Kanzler fordern, die Fraktion darf was vom Kanzler, jeder darf was vom Kanzler fordern. Ja. Also wirklich schräges Demokratieverständnis, als wäre jetzt der Kanzler irgendwie heilig und alle müssten ihm zu Füßen liegen.
Sie also, tun hier so, als ob sie sich super einig sind.
Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Fraktion ist, aber uns wird schon diskutiert.
Ja, wirklich, da wahrscheinlich nicht.
Und am Ende kann ich nur sagen,
sie haben
entscheiden wir gemeinsam. Sie haben wir haben in dieser Koalition deutlich weniger für Konflikte gesorgt, ehrlich gesagt, als die beiden kleineren Partner. Und zusammen.
Niemanden jucken außerdem diese Konflikte. Alle juckt guckt nur das Ergebnis. Und das Ergebnis, was da jetzt steht, heißt Bürgergeld wieder zurück auf Hartz IV. Ein paar peinliche Versuche, die wahrscheinlich rechtlich nicht klappen werden. Steuerrabatte für Überstunden, für Menschen, die schon im Renteneintrittsalter sind oder für ausländische Fachkräfte zu etablieren, genauso wie mehr Abschreibungsregeln, die aber schon im Bundesrat beim Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Wachstumschancengesetz, sorry, beide Wörter irre, wieder gekippt wurden im Bundesrat. Das alles irgendwie jetzt nochmal in einem großen Flickenteppich zu versuchen, aber es wird die deutsche Wirtschaft nicht aus der Krise holen. Und das ist das Relevante. Ja. Es wird die Wirtschaft nicht aus der Krise holen, es wird den Investitionsstau nicht lösen, es löst kein Problem so wirklich. So, das ist das Problem. Doch nicht, ob ein Rolf Mütze nicht eine andere Meinung hat als ein Olaf Scholz. Ja? Kriegen die meisten Leute draußen eh nicht mit. Die Pressekonferenz von Rolf Mütze nicht hat keiner gesehen, außer die Journalisten. So, juckt keinen.
Sagen am Ende, wir gucken nur zu und winken, am besten machen wir ihre Vorschläge, setzen sie einfach um. Ich finde, Journalisten sollen schreiben dürfen, was sie wollen, solange wir nicht tun müssen, was sie schreiben. So ist die Welt geregelt. Sie werden sehen, der Haushaltsgesetzgeber wird am Ende einen Haushalt verabschieden, den die Ampel gemeinsam verabschiedet. Und der Kanzler wird dem auch zustimmen, der ist auch Abgeordneter, wird dem zustimmen. Also es ist doch eine ganze Menge Theater auch dabei. Ich habe letzte Woche am Dienstag gesehen, Herr Dobrindt stellt sich hin und sagt, wir können sofort regieren, die AfD läuft durch die Gegend, als können sie vor Kraft gar nicht laufen können. Am Ende hat die Ampel die Mehrheit, wir werden den Haushalt beschließen, es gibt keine Neuwahlen und gar nichts.
Herr Stegner,
dann schauen wir mal,
vielleicht können wir kurz festhalten, dass Sie den Kanzler in einer Situation, wo die Fraktion ihm vielleicht besser den Rücken gestärkt hätte, in den Rücken gefallen ist.
Herr Stegner.
Was ist das für eine Analyse, ja? Das ist ja wirklich... Oh, jetzt halten wir aber mal fest, dass die dem Kanzler über den Rücken gefallen sind. Ja, ist ja also, als wären irgendwie zwei Kinder streiten im Sandkasten und die Erzieherin kommt und irgendwie ein pädagogisches Urteil fallen muss. Also, du hast aber mit der Schippe angefangen. Das ist aber nicht gut. Was ist das, ja? Vor-Millionen-Publikum. Gott.
Ja, interessantes Zitat.
Vor allem, sie ist Wirtschaftsjournalistin. Warum muss sie solche billigen Schlüsse ziehen? Ja, soll sie halt irgendwie wirtschaftlich was Kluges sagen und nicht, oder sind sie über dem Kanzler in den Rücken gefallen? Interessierten Toten, ehrlich.
Vor der Landtagswahl im Osten muss was passieren.
Ja.
Wenn nicht, wird das Schiff den Hafen nicht erreichen. Ja. Von wem stammt das?
Von mir.
Richtig.
Ich kenne meine Zitate.
Eben. Wo ist das Schiff?
Anders als Joe Biden oder... Olaf Scholz.
Gerade. Und warum haben Sie das gesagt, wenn doch alles so super läuft?
Ich will Ihnen sagen, warum ich das gesagt habe. Weil die Vorschläge, die es gegeben hat, und die im Übrigen, wenn sie realisiert worden wären, hätte das die Koalition auch nicht überstanden. Die bestanden daran zu sagen, deutlich mehr Mittel fürs Militär, Kürzung im Sozialbereich und womöglich noch Steuersenkung für die Großverdiener.
Genau das kommt jetzt. Also den Abbau der kalten Progression kostet 23 Milliarden für zwei Jahre, 25 und 26. Davon profitieren überwiegend Gut- oder Besserverdiener. Ja, das wird ja sogar beim Soli angewendet, den man Pi mal Daumen zahlt, wenn man mehr als 110.000 Euro verdient. Ja, die werden auch entlastet. Und zwar kräftig. Ja.
Das ist ein sozialdemokratisches Schrumpfungsprogramm. Das ist ein Programm für Rechtspopulisten und Wagenknecht-Leute, wenn man das macht. Und das geht mit der SPD nicht. Das haben wir klipp und klar gesagt. Wir haben Landtagswahlen im Osten. Da erwarten die Menschen von uns im Übrigen, dass wir uns um die Probleme kümmern, dass wir über Rente reden. Die FDP wollte das Rentenpaket nicht. Das beschimpfen Sie ja auch in Ihrer Zeitung. Das Rentenpaket ist den Leuten ganz wichtig, weil sie zum Beispiel sagen, wenn ich mein Leben lang gearbeitet habe, will ich eine anständige Rente haben. Das ist eine Frage von Solidarität.
Im Osten, Reinhard, wie schaust du auf die Situation der SPD im Osten?
Naja, es wird ein Desaster werden nach jetzigem Stand der Dinge. Es wird eine Ernüchterung geben und sich das nicht wirklich ehrlich anzugucken. Das ist das, was ich der SPD, was mich persönlich enttäuscht an dieser Partei, der ich auch mich so lange verbunden fühlte, dass diese Fühlung nach draußen einfach nicht mehr da ist. Ich schildere mir eine Situation, kein Ostbeispiel, man könnte es aber auch in den Osten übertragen. Ich komme vom Land, aus einem kleinen Ort, 30 Kilometer südlich von Bremen. Und für jeden Handwerker oder Angestellten ist das Ziel oder der große Traum im Leben, sich ein Eigenheim bauen zu können. Ja. So, das ist, dann geht man zur Bank und fragt, Mensch, kann ich einen Kredit kriegen? Mhm. Man fragt in der Verwandtschaft nach, wie viel Geld liegt da und was habe ich noch auf meiner Kante liegen? Da muss das doch irgendwie gehen. Und das alles geht im Moment nicht mehr. Da ist vielleicht das Flurstück ausgesucht, aber dieser Traum ist nicht mehr realisierbar. Das ist eine klassische
Zugehörigkeit der Leute, die immer SPD gewählt haben, die jetzt den Glauben an diese Partei verloren haben und über Dinge nachdenken, die sie sich nie vorher vorstellen konnten, nämlich möglicherweise ein Kreuz bei einer Partei zu machen, was sie eigentlich nicht machen wollten. So, nochmal, dass diese kleinen Träume nicht mehr gelebt werden können, nicht mehr verwirklicht werden können, dass man nachher zu Hause in der Wohnung bei den Schwiegereltern wohnen muss und bleiben muss, ist eine solche Ernüchterung. Und es wird kein, das prophezei ich Ihnen, Herr Stegner, es wird kein zweites SPD-Wunder wie 2021 im nächsten Jahr geben. Wird
aber was ist die Antwort darauf, Herr Beckmann? Ich teile ja durchaus die Analyse.
Ich finde diese
die
Disziplinlosigkeit, ist, die nein, das ist was nicht ich vorhin angesprochen
habe. Ja, glaube ich auch nicht. Disziplinlosigkeit ist wirklich kein Argument. Das juckt die Leute nicht.
Im Umgang mit den Themen.
Es wird halt im Journalismus hier in solchen Debatten immer groß gemacht. Aber ich glaube, größer als es tatsächlich ist.
Jeden Konflikt, Mütze nicht, ist jetzt ein Beispiel gewesen. Über das.
Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Packt es mal in die Kommentare, wie ihr das Thema seht. Disziplinlosigkeit, Streit. Ob das wirklich so eine große Rolle spielt, in den Beliebtheitswerten der SPD, wie immer gemeint wird.
Wir diskutiert haben, jeden Konflikt auf die große Bühne zur Schau zu stellen, da geht doch der Glaube an die Regierungsfähigkeit
darf verloren. Ich Ihnen mal sagen, ich bin sehr viel im Osten unterwegs, mache ja sehr viele Veranstaltungen, ich rede mit sehr vielen Menschen.
Wie geht's denn aus?
Mein Eindruck ist in der Tat, wenn wir die Lehre aus der Europawahl ziehen wollen, sowohl nicht wieder zurückgehen,
Sachsen, Thüringen, wie wird die SPD abschneiden? Wie wird die SPD abschneiden in Sachsen und Thüringen?
Noch hat der Wahlkampf ja nicht begonnen, aber den führen wir jetzt. Wir müssen über Arbeit, über Rente, über Miete, über Gesundheit, das sind die Themen, über die wir reden müssen, in Klartextsprache und sagen, wir sorgen dafür, dass die kleinen Leute zurechtkommen. Wenn ich in Thüringen unterwegs bin, sagen die Leute mir, ich lebe auf dem Land, da gibt's keine ÖPNV, ich habe ein gebrauchtes Auto, ich kann mir kein neues leisten, darf ich das weiterfahren? Die Antwort der SPD lautet, ja, natürlich. Wir erzählen den Leuten nicht, was eine Wärmepumpe ist, sozusagen, weil die das dem gar nicht folgen würden, sondern sagen, wir wissen, du kriegst keinen Kredit mehr mit 60, wir müssen dafür sorgen, dass du dir das leisten kannst
in der Energiewende. Über welche Partei aus der Ampel sagt jemandem, dass er sein Auto nicht mehr fahren darf? Entschuldigung.
Ich also was Ihnen jetzt, Leute
Sie drücken jetzt gerade echt, also das ist ein richtig so harter populistischer Ausfallschritt,
der Ihnen gerade kurz nach Mitternacht noch gelingt. Ich habe gesagt, was die Leute sagen. Ich habe nicht von dem gesagt, was die SPD sagt, sondern was mir Menschen sagen. Können Sie ja populistisch finden, aber die Menschen reden so.
Ja, finden Sie es nicht?
Wenn die Menschen einen so ansprechen, kann ich doch sagen, dass
sie das tun. Ja, aber Sie können doch nicht insinuieren, dass alle anderen Ihnen das verbieten
das
wollen.
Das habe ich doch albern. Nicht insinuiert. Ich habe nur gesagt, das sind die Probleme, mit denen die Leute kommen. Die reden nicht über Verkehrswende und ÖPNV, sondern die kommen konkret mit der Frage, ich will mein Auto weiterfahren, ich kann mir kein neues leisten. Also wenn wir über Verbrennerverbote reden oder über solche Themen, nehmen die das so wahr? Das ist der Punkt, über den ich spreche.
Haben Sie selber alles mit beschlossen, verabschiedet, in Koalitionsverträge gegossen und so weiter?
Wir hatten, glaube ich, nirgendwo eine absolute Mehrheit. Ich rede jetzt im Augenblick darüber, was Beckmann gesagt hat, ich teile ja die Analyse, was kann man tun, um ganz normale Leute davon abzuhalten, so eine Partei wie die AfD zu wählen, die sie ins Unglück stürzt, im Zweifelsfall in Krieg und Diktatur. Das ist nämlich das, was sie wollen, am Ende. Und da muss man einerseits den Populisten Konkurrenz machen, bei den Themen Flüchtlinge und Frieden.
Populismus ist an sich auch nichts Negatives, ne? Das hat Klaus Wieselski zuletzt nochmal interessanterweise in einem Interview gesagt bei der Zeit. Populismus, der trotzdem faktenbasiert ist, Klartextsprache, klares Ziel, ja, klare Position, auch gegen, auch eine Richtung haben kann, von unten, von der Mehrheit nach oben, gegen die Regierenden oder Eliten oder was auch immer, ja, kann sehr, sehr zielführend sein. Es gibt auch linken Populismus. Linken sind nicht so gut im Populismus, ja, weil sie jedem dann immer erklären wollen, was Karl Marx damals schon gesagt hat, ja, und auch schreiben wie Karl Marx, so, und das ist dann ganz fürchterlich zu lesen, das versteht keiner. Aber anderes Problem. Aber ja, also ein linker Populismus, der trotzdem faktenbasiert ist, ja, wäre sehr wünschenswert, braucht es als Widerstand, ja. Definitiv.
Übrigens auch, weil die nämlich so tun, als seien sie für Frieden, in Wirklichkeit sind die für Putin. Mhm. Die SPD ist aber von den anderen Parteien im Bundestag die einzige, die nicht nur über Waffen redet. Und ich kann Ihnen nur sagen, ganz viele Menschen auf der Straße, im Norden und Osten insbesondere, kommen und sagen, sagen Sie bitte Ihrem Kanzler, er möge bei seiner Politik bleiben, wir finden das richtig. Ich habe früher CDU gewählt, ich möchte nicht, dass wir in den Krieg hineingezogen werden.
Ja, ich glaube, das war's zum Thema Haushalt. Können wir also an der Stelle einen Stopp machen? Wir halten fest, ja, schräges Demokratieverständnis, schlechte Argumente von der FAZ-Journalistin Julia Löhr. Niemand, der jetzt Markus Lanz geschaut hat, ist danach wirklich schlauer über den Haushalt. Im Gegenteil, ja, es bleiben irgendwie eher nur Versatzstücke hängen und natürlich Fake News, beispielsweise, dass der Kanzler eine Notlage von vornherein ausgeschlossen hätte. Wir haben es gesehen, hat er eben nicht. Ralf Stegner fand ich tatsächlich relativ stabil, ja, hier das zurückzuweisen, auch nicht Rolf Mützenich in den Rücken zu fallen. Und klar, also wenn der Kanzler schon nichts verhandelt bekommt gegen Habeck und Lindner, muss es eben die SPD-Fraktion machen in den Haushaltsverhandlungen. Letztes Jahr haben sie das auch gemacht. Da war nämlich beispielsweise vorgesehen, bei den Jobcentern 1,4 Milliarden Euro zu kürzen. Das haben sie dann nochmal abgewendet. Und das ist ja auch eine schräge Vorstellung. Ja? Also bei den Jobcentern zu kürzen, die ohnehin personell und finanziell überfordert sind, die jetzt demnächst auch noch mehr gefordert werden, weil die Arbeitslose, die dem Arbeitsmarkt kurzfristig zur Verfügung stehen, sich jeden Monat in Präsenz im Jobcenter melden müssen. Wenn sie das nicht tun, gibt es 30% Kürzung. Irre. Man frachtet den Jobcentern also noch mehr Arbeit auf und will gleichzeitig denen nicht mehr Mittel geben. Puh. Ja. Selbstverständlich muss dann eine SPD-Fraktion im Bundestag dagegenhalten. Ja, ist auch völlig okay. Spricht 0,0 dagegen. Nun ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gern Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Im Geld für die Welt Newsletter werdet ihr stets weiter up to date gehalten, was aktuelle Haushaltsentwicklungen angeht. Wer den Haushalt in Gänze verstehen will, gibt es auch einen Artikel. Link unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.